winter stürme wichen im Fall.
Herzlich willkommen zurück zu Parlando, dem Operntalk. Mit mir, Bernhard Hanski, und selbstverständlich wieder einem hochkarätigen Gast mir gegenüber sitzend. Im heutigen Fall handelt es sich dabei um eine Dresdner Institution. Über Dessau und Halle führte ihr Weg ins schöne Elbflorenz, wo sie bis heute lebt und auch wirkt. Mehr als 40 Jahre sang sie an der Dresdner Oper. 1985 war ihre Stimme eine der ersten, die in der wiederaufgebauten Semperoper erklingen sollten. Ihr Repertoire reicht vom Barock bis zur Moderne. Fiordiligi, Rosenkavalier-Sophie, Konstanze, Tatjana, Verdis Kameliendame Violetta oder Elsa in der noch heute gespielten Militz-Inszenierung des Lohengrin. Die 1980 ernannte Kammersängerin hat sie alle gesungen. Und auch nachdem der letzte Vorhang an der Semperoper für sie fiel, kann sie alles andere als die Füße stillhalten. Gott sei Dank. Sie leitet Theatergruppen, macht eigene Bühnenprogramme und spielt noch immer eine bedeutende Rolle im Dresdner Kulturbetrieb. Ich begrüße ganz herzlich die Opern- und Konzertsängerin, Frau Kammersängerin Barbara Höhne.
Vielen Dank. Sie haben was vergessen.
Bitte.
Händel-Preisträgerin.
Darauf wären wir später noch zu sprechen gekommen, aber es ist wichtig, eigentlich gehört es mit rein, unbedingt.
Ja.
2009 war er, dieser besagte Abschied von der Semperoper, der letzte Vorhang, der offizielle, die Verabschiedung aus dem Ensemble. Da haben sie einen musikalischen Abend gegeben in der kleinen Szene der ehemaligen Spielstätte der Oper mit dem Programm So, das war's. War's das? Und nun frage ich Sie, war's das?
Nein, war es natürlich nicht. Deswegen habe ich ja auch so, das war's, ein Fragezeichen dahinter gemacht. Ja. Auf alle Fälle war es das nicht, das wusste ich damals ja schon.
Das ging dann weiter, Sie haben auch gastiert weiterhin hier am Haus,
ja,
ne?
Ja, ja.
Und eben sich vor allem gleich umorientiert in Dresden mit eigenen Abenden, mit Schauspiel auch. Also Ihnen war gleich klar, das abrupte Ende, das darf
nicht
sein. Wer
einmal Sänger ist, das ist kein Beruf für mich, sondern eine Berufung.
Ja.
Und eine Berufung sollte man nie aufgeben.
Wie war dieser Abend? Trotzdem, Sie haben sich aus diesem Ensemble nach all den Jahren verabschiedet. Ist man da wehmütig oder ist man vielleicht auch ein bisschen erleichtert, dass man nicht mehr diesen Stress dieses Ensembles im Rücken hat? Oder was geht einem da für Gefühl durch den Kopf?
Wann war das? Was sagten Sie? 2009. Und das soll ich jetzt noch wissen, wie mir da war. Weiß ich nicht so genau. Auf alle Fälle war es schön. Das war ja auch, der Uecker war damals Intendant und der hat mich ja begleitet am Klavier dort.
Ah, schön.
Der konnte ja sehr gut Klavier spielen und hat mich bei Nina Hagen Titel und so, also wir haben ja dann ein verrücktes Programm gemacht, von Oper bis Musical und ja, Chanson und so. Aber ich kann mich nur erinnern, dass es schön war.
Ja. Was war Ihre letzte Opernrolle hier in Dresden? Wissen Sie das
ich
noch?
Ich glaube, die war so klein. Vergessen. Das war dieses englische Stück, wo...
Das war Dead Man Walking.
Und da hatte ich eine ganz winzige... Ah. In Englisch.
Ja.
In Englisch, ja. Am Anfang so eine Lehrerin oder sonst was. Ich weiß es nicht mehr.
Das war die
vielleicht
letzte Partie.
Vielleicht 5 Takte. Ja, vielleicht 5 Takte. Es hat mich nicht gestört.
Dieses Thema des Bühnenabschieds, das beschäftigt Sie ja bis heute, denn Sie hätten heute eigentlich Premiere gehabt mit einem Bühnenstück, was darauf abzielt, ne? Der letzte Vorhang.
Das Stück heißt Das Leben nach der Kunst.
Das Leben nach der Kunst.
Was ist das für ein Projekt? Plakate hängen schon.
Ja.
Die Plakate hängen schon. Das hat ein junger Regisseur, der so Projekte macht. Aber vom Schauspielhaus aus, ne? Also hat mit Oper nichts zu tun. Da sind mehrere ehemalige Angestellte der Oper dabei. Unsere ehemalige KBB-Chefin zum Beispiel, die Dagmar Greve, die müssten Sie ja noch kennen. Dann der Karl-Heinz Koch.
Mhm, Tenor.
Dann ein Tischler, eine Chorsängerin. Also verschiedene Gewerke des Hauses. Und der hat daraus ein Projekt entwickelt. Also wirklich entwickelt. Wir hatten nichts am Anfang dafür. Also das war für uns alle neu. Wir sind ja, wenn wir eine Rolle kriegen, alles da, Musik da, Text da und so weiter. Und da war nichts. Er hat uns also machen lassen und wir haben erzählt aus unserer vergangenen Karriere oder auch Arbeit. Und daraus hat er ein Stück gemacht. Leider ist das heute nicht zur Aufführung gekommen, weil
Aus den bekannten Gründen.
Genau, ja.
Ja. Es ist verschoben auf März, wenn ich mich
März
recht erinnere.
Ist jetzt, ja.
Ja, spannend. Hört man sie dort auch singend?
Ja, aber nicht groß angelegt, sondern ich singe so am Flügel mal so drei Takte so oder und mache meine Elbhang-Lärchentexte. Das sind so Nummern aus den 20er Jahren.
Schön.
So, ja. Das läuft nur nebenbei.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob die noch was unterlegen, original, das weiß ich nicht mal. Der hat natürlich Videos dabei und alle möglichen, ja. Also ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich lasse mich selber überraschen.
Ja, vielleicht auch mal ganz gut, oder?
Die
Verantwortung abzugeben.
Genau.
Wir sind ja hier in den Räumen eben jener Semperoper, dem Haus, mit dem Sie so viel verbinden, auf deren Bühne Sie am genau 17. Februar 1985 das erste Mal sangen. Und zwar die Sophie im Rosenkavalier zur B-Premiere, zur festlichen Wiedereröffnung. Dem Haus gehören Sie natürlich schon länger an, und zwar seit 1973, damals noch im Interitimsbau im Schauspielhaus. Mit welchem Gefühl haben Sie das neue, wiederaufgebaute Semper-Opernhaus betreten? Wissen Sie das noch?
Also das war schon ein Erlebnis. Schon die Probe auf der Bühne, da haben wir ein Stück aus Così fan tutte, also ein Teil ausprobiert. Das ist ein Erlebnis, wenn man da unten steht und die Akustik, die strömt auf einen zu, hilft eigentlich auch mit. Und dann noch das Ambiente dazu, also was Schöneres gibt's eigentlich gar nicht. Das hilft dem Sänger auch wirklich mit, gut zu sein. Es ist ein Erlebnis, da unten zu stehen. Vor allen Dingen, wenn man dann, als ich später dann noch die Tatjana gesungen habe, ganz allein, die Kupferinszenierung war ein Traum, auf einer schwarzen Bühne, und nur ich allein und die Zuschauer, und das ist schon...
Das ist Magie, oder?
Da kriegt man, von alleine kriegt man Emotionen, ne? Also das war, das ist schon ein tolles Erlebnis, hier zu singen.
Hat man schon mal vorab hier probiert, ja, um Akustik zu testen oder die Sänger auch?
Ich weiß nicht, war die nicht vorher schon im großen Haus gelaufen?
Genau, die war schon vorher.
Ja. Und das war die gleiche Inszenierung. Da haben die bloß weiß nicht mehr welche Szene. Und da haben wir unten auf der Bühne gestanden und haben das ausprobiert.
Ja.
Die mussten ja Solo-Sachen oder Quartette oder verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Und das war damals schon ein Erlebnis, also noch vor der Sophie.
Ja, ja.
Das war, Sophie ist dann noch ein anderes Thema, aber ja.
Reden wir gleich noch drüber. Natürlich kannten Sie, Sie waren ja schon vorher in Dresden, das Haus noch in diesem kaputten, zerstörten Zustand. Ich meine, ist sicherlich das öfteren mal vorbeigegangen, wo man auch noch nicht wusste, wird sie wieder aufgebaut, wann wird sie aufgebaut, darf ich da mal drin singen?
Ich weiß nicht, 1973, als ich engagiert wurde, da war war das ja noch im Bau, ne?
Ja, ja.
Ich weiß nicht, also mit Jahreszahlen und so bin ich nicht ganz so, aber das haben Sie wahrscheinlich besser auf dem Schirm dort.
Also weil es war ja damals gar nicht so sicher, dass das irgendwann mal wieder in dem alten Glanz erstrahlen wird, oder?
Wann es anfing, dass wir wussten, jetzt wird's. Also 73, 85 ist es dann geworden. Ich meine, die Dresdner haben ja so viel gespendet, nicht nur die Dresdner. Also doch, wir haben schon daran geglaubt. Ohne Glaube geht sowieso überhaupt nichts auf der Welt.
Ja. Aber wie war die Zeit drüben im Schauspielhaus?
Ja, nur wir hatten ein sehr großes Ensemble, 4 Spartentheater, ne? Ja, und das war ja auch noch, das Schauspielhaus war ja auch noch nicht saniert. Also das wurde ja dann auch erst später wieder, also vom Äußeren und vom Ambiente war es nicht ganz so angenehm, auch grau viel.
Es so. War noch der Nachkriegszustand, ja.
Ja, es war so ähnlich wie die, ich vergleiche das immer dann die Kreuzkirche.
Aha, ja.
Das war, ist ja auch noch jetzt so alles so grau.
Sieht ja auch alles noch so ein bisschen halbfertig aus.
Ja, das ist aber Absicht jetzt noch, ne? Ja. Die wollen das gar nicht anders. Also ja, aber trotzdem tolles Orchester, sehr gute Dirigenten. Wir haben ja auch die großen Opern alle aufgeführt, wenn ich dran denke. Rosenkavalier haben wir ja da schon gemacht.
Ja.
Moses und Aaron, das ist alles im großen Haus gewesen.
Wahnsinnsstücke, ja.
Also da, oder eben auch Cousy, fing alles dort an. Nö, wir haben schon Zauberflöte ja auch. Meine erste Pamina hier dann ja. Auch Kupfer. Also es war eigentlich trotzdem schön.
Ja.
War ja auch die erste Zeit, wo man dann, ich weiß nicht, wie viele Jahre war ich in Dessau? 2 Jahre, 3 Jahre? Und dann 2 Jahre Halle oder 3 Jahre?
Halle war länger. Halle war, glaube ich, 5 Jahre, ne?
So lange.
Ich hab's irgendwo stehen.
Ja. Und dann, ich meine, das war, da war ich gerade so in dem, jetzt kann's losgehen.
Ja, ja.
Nee, das war schon, dass man eben wusste, irgendwann stehen wir auf der großen Bühne dort. Das ist schon ein, auch ein Ansporn.
Ja. Ja. Und das war dann eben die besagte Sophie im Rosenkavalier. Daraus würde ich jetzt gern ein Stück spielen, nämlich aus der Rosenüberreichung.
Mit wem?
Mit Ihnen als und? Sophie und Octavian Ute
Trickelburger. Ute Trickelburger. Übrigens war die in Halle auch schon meine Octavian.
Ach so.
Wir haben das in Halle auch gemacht.
Ach toll.
Und da war sie auch schon mein Octavian.
Also schon ein geprobtes Team. Mhm. Ja, diese Sophie, das war ja auch überhaupt eine der ersten Partien für Sie hier in Dresden. Die haben Sie noch als Gast 1972 hier am Schauspielhaus gesungen.
Aha.
Ist das eine Lieblingspartie von Ihnen gewesen?
Jein, will ich mal sagen. Wenn ich immer dran denke, da hatten wir ja noch den Generalmusikdirektor Siegfried Kurz.
Ja.
Und der war ein fantastischer Dirigent, aber ansonsten war er nicht sehr sängerfreundlich veranlagt. Haben Sie ihn kennengelernt?
Nein. Persönlich nicht, aber ich kenne auch Geschichten. Ja,
also er war, konnte sehr bösartig sein. Ja, auch ein bisschen. Ich weiß bloß, dass wir haben das ja dann sogar in Venedig gemacht.
Genau, das Gastspiel, ja.
Und wenn ich dann immer so, gerade in der Rosenüberreichung, die Stelle, es wie ein Gruß vom Himmel, ne? Ja. Dieses, das Haar. Und ich war von Haus aus ja keine hohe, ganz hohe Sopranistin war ich eigentlich
keine nicht. Koloratöse,
ja. Ja, ich habe zwar Koloratur gesungen, aber vom eigentlich ein bisschen mehr körperlich. Hm. Und da war das für mich doch immer eine ziemliche Herausforderung. Und wenn dann mein lieber Siegfried Kurz unten im Orchester stand und so ein, vor dem Haar so ein komisches Gesicht machte wie, na, schafft's es? Oh, so ungefähr.
Ja, das motiviert das natürlich nicht. Ja.
Da schnürt's einem den Hals ab. Ja. Und das sind so Punkte, wo man dann doch denkt, ach.
Ja, Dirigenten verstehen oftmals nicht, wie viel Einfluss sie auf uns haben, ne? Ja, und wie wichtig uns eigentlich diese Unterstützung ist. Ja. Denn wir sehen eben alles. Wir sehen jedes Gesicht, jede Augenbraue mehr als vom Publikum. Ne? Ja,
auf alle Fälle sowieso. Ja. Und deswegen habe ich jetzt auch als adäquat, wenn ich an den Colin Davis denke, in der Figaro und dirigiert hat, der hat immer einen einfach schön und hat ein Aura ausgestrahlt und das hilft einem.
Das überträgt sich auf die Bühne.
Und das, da denke ich mir doch immer, Dirigenten müssen auch Psychologen sein.
Das wollte ich gerade sagen. Eigentlich müssten die auch mal so einen Studiengang Psychologie absolvieren.
Ja, genau, ne? Denn gerade Singen ist ja doch ein sehr innerlicher und körperlicher Moment. Und das ist nicht so, jetzt will ich nicht wieder die Geiger oder die ihr Instrument außerhalb des Körpers produzieren.
So.
Und wir Sänger sind unheimlich auf unseren eigenen Körperzustand, Seelenzustand und wie auch immer abhängig. Und wenn da einer vorne steht, der so ein miesepetriges Gesicht macht, dann ist man schon ein bisschen... Ja, also das ist Sophie, aber ich meine gut, ja.
Aber Sie haben sie trotzdem lange gesungen.
Ich habe lange euch auch im Staatsoper Berlin habe ich auch gastiert. Ich habe sie auch in Leipzig und überall gesungen. Aber es ist eben eine Partie, wo ich immer sehr Hochachtung hatte.
Zu Recht. Das ist ja auch kein Spaziergang. Sie sind keine gebürtige Dresdnerin, sondern Sie stammen aus dem etwa 100 Kilometer von hier entfernten Cottbus. Da sind Sie zumindest geboren.
Cosebus,
ja.
Das ist
im sorbischen Teil, ja. Erzählen Sie uns doch mal etwas zu Ihrer Herkunft, aus Ihrem Milieu, aus dieser Cottbuser Zeit.
Also der Cottbuser Zeit, da habe ich nur bis zum 6. Lebensjahr gewohnt, also nicht länger. Dann ist mein Vater, der ja im Chor war, nach Weimar engagiert worden und dann bin ich mit nach Weimar gegangen und bin dort eigentlich in die Schule gekommen, in Weimar.
Also da fand Ihre Kindheit wirklich statt.
Ja, und bin ich eigentlich auch zum ersten Mal mit der Opernbühne in Berührung gekommen, in Rosenkavalier, im Kinderchor.
Im besagten Rosenkavalier. Ja. Wie kam diese Verbindung?
Na, mein Vater war ja an der Oper und Kinder brauchte man und ich habe das gerne gemacht, weil die Kinder im Rosenkavalier ja auch im letzten Akt immer dran sind. Und da konnte man lange aufbleiben. Und das war was ganz Besonderes. In dem Alter mit 6 Jahren, da lange spät abends. Das waren meine ersten Begegnungen so mit Oper.
Naja. Aber auch das hat Sie in dem Alter auch musikalisch nicht abgestreckt. Weil ich meine, Strauss ist es natürlich der Wahnsinn, aber als Kind vielleicht nicht doch so zugänglich musikalisch. Aber das fanden Sie alles schon interessant,
Das Äußere, die schönen Kostüme, das hat mir schon immer gefallen. Ich habe auch dann, wenn es möglich war, im Kinderchor durften wir das ja nicht, immer dann an Seitenbühnen gestanden. Mhm. Auch später noch, als ich im Extrachor war. Wir sind von Weimar dann nach Leipzig gezogen, da war mein Vater, dann in Leipzig im Chor und da ging das ja weiter, da habe ich extra Chor gemacht. Und
Kinderchor,
Kinderchor und extra Chor und so. Und da stand ich immer an der Seitenbühne und habe mir das alles angeeignet, was da so los ist oder auch nicht.
Toll. Sie sind ja auch in einer sehr schwierigen Zeit geboren, 1944, eigentlich in den letzten Kriegswehen noch. Mhm. Wie haben Sie und Ihre Familie die Nachkriegszeit erlebt? Viele Entbehrungen oder ging das alles irgendwie gut vonstatten?
Nein, ich meine, ich habe natürlich mitgekriegt, wenn meine Eltern oder meine Mutter zum Hamstern gefahren sind oder das letzte Fahrrad veräußert haben, nur dass sowas zu essen, das habe ich schon im Unterbewusstsein mitgekriegt. Aber so direkt doch nicht, dass wir direkt gehungert haben, war nicht der Fall. Und also...
Sie hatten trotzdem eine schöne Kindheit.
Ja, oder ich habe es verdrängt, ich weiß es nicht.
Ja, auch möglich. Ne?
Meine Erinnerungen bleiben nur die schönen Sachen.
Ja, Gott sei Dank, ja. Genau, sie haben dann früh gesungen, dann kam eben Kinderchor der Oper Leipzig. Damit sind sie auch schon viel ins Ausland gereist, ne?
Ja.
Zu DDR-Zeiten.
Ja, zu, war das, Lucullus war das ja, die Verurteilung des Lucullus, ja. Da war ich ja mit in Paris.
Ja.
Das war auch, oh Gott, ich dachte auch, nee, da musste ich aber mit meinem Vater zusammen, ne?
Ach so.
Ja, ja, der war.
Der hat ja mitgesungen, ne?
Der hat mitgesungen und dann wir Kinder dann dazu. Übrigens, da frage ich mich immer, warum solche tollen Opern jetzt nicht mal. Vor allen Dingen ist das ein Thema, was so aktuell ist. Da bin ich immer, und auch tolle Musik.
Dessau ist auch tolle Musik,
absolut. Ich verstehe das absolut nicht, warum man sowas nicht aufgreift.
Ja,
ne?
Richtig.
Denn das hat mich damals schon berührt, diese auch die Musik und der Inhalt dieser Oper. Denke ich noch immer, wollte ich immer meinen Studenten unterjubeln, die das Lied des Fischweibes, wenn die singt, Faber, wo ist mein Sohn Faber? Die sucht in der Unterwelt ihren Sohn und ruft überall rum. Und das ist auch eine tolle musikalische Arie, so für eine Altistin. Ne?
Nicht für mich. Kam das Stück später mal auf Sie zu?
Nein.
Als Solistin?
Nein. Leider nie. Ja. Also ich meine, für mich wäre auch vielleicht, da ist noch eine Königin drin, also aber
so
das
eine Koloraturpartie,
ist Koloraturpartie, genau. Das wahrscheinlich wäre gar nichts für mich gewesen. Aber mich halt einfach das Sujet hat mich eigentlich wirklich fasziniert.
Und können Sie sich so ungefähr noch daran erinnern, wann war dieser ausschlaggebende Punkt? Ich meine, Kinderchor, ja, das machen viele, die dann auch später einen anderen Weg gehen. Aber wann war für Sie klar, ich möchte eigentlich nur auf die Bühne, ich muss Berufssängerin werden? Gab es da eine Initialzündung?
Ach, das hat sich so mit der Zeit zusammengeleppert. Und da ich ja auch im Studium, also zu gleicher Zeit an der Hochschule, die Gesangsprüfung gemacht habe und auch Ballett. Ich habe in der Zeit ja auch Ballett gemacht schon. Ne? Und da war für mich auch wichtig, irgendwas mit dem Körper zu machen. Ich wollte unbedingt mit dem Körper irgendwas machen. Sänger ist ja auch, möchte man ja auch,
sollte man auch mitnehmen,
wissen,
den Körper.
Wie man sich da äußert. Und das hat mir übrigens dann später auch sehr viel geholfen auf der Bühne, da ich immer wusste, wie ich mich präsentiere, was für Bewegungen oder ich mache. Das war schon sehr wichtig. Oh, ja, doch eine meiner ersten Rollen in Dessau war zum Beispiel die Nedda.
Aha, Pagliacci.
Und die habe ich auch auf Spitze schon getanzt.
Ach toll.
Richtig auf Spitze.
Ja, Nedda ist ja eine Tänzerin.
Das habe ich versucht, immer so unterzujubeln.
Ja, es schadet nicht. Ne?
Ja, klar. Das kann ja nicht jeder. Ne?
Eben. Hatten Sie damals auch schon so gesangliche Vorbilder? Gab es schon so Stars für Sie in der Oper oder auf Platte?
Ja, Platte, ja.
Ja.
Natürlich hat man sich immer die Callas angehört.
Ja.
Die Callas. Was natürlich ist eine Stimme, die kann man erstens nicht nachmachen.
Ja.
Sie ist ja auch nicht immer schön, aber das ist nicht
speziell,
die Hauptsache. Aber dass dieser individuelle Klang, was ich jetzt manchmal vermisse. Ich höre die Callas, weiß sofort Callas.
Ja.
Oder die Christa Ludwig oder so, dass eine Stimme etwas Besonderes hat, dass es nicht so wie 0815 klingt, dass ich nicht weiß, ach, ist das die oder ist das die nicht oder wir hatten dann in späteren Jahren hier öfter mal Gäste und da haben wir dann immer gesagt, technisch alles einwandfrei, ist alles da. Aber es fehlt mir etwas an Individualität in der Stimme. Und das ist eigentlich das, was eine Stimme interessant macht.
Richtig. Die Perfektion kann schnell langweilen. Ne?
Dieses Rumgezwitschere oder so, das ist auch bei vielen koreanischen Sängerinnen. Die haben technisch sind die manchmal toll einwandfrei. Aber es klingt alles gleich.
Ja.
Es klingt alles gleich. Auswechselbar.
Ja.
Und das finde ich manchmal ein bisschen schade.
Ja, das sollte es eigentlich nicht sein.
Ich
verzeihe auch einer Stimme manchmal etwas Hässlichkeit,
wenn
sie dafür etwas ganz Besonderes hat, was nur diese eine hat.
Ne? Ja, eben. Ne? Ja, man muss sogar manchmal nicht hässlich singen, aber doch auf den Tisch hauen.
Ja, absolut. Ja, das ist richtig. Ja,
das ist nicht immer nur schön.
Einfach auch Charakter. Ne?
Ja, gerade diese Sänger, die immer nur Vokale singen, ohne Konsonanten.
Ja. Diese Aneinanderreihung von Tönen. Ne?
Ja, so genau. Es hat mal der Sänger ein gutes ausgedrückt, Quasthoff, der hat mal gesagt, es gibt gute Sänger wie Sand am Meer, aber Künstler daraus zu machen, das ist nämlich dann der Sprung noch etwas weiter, etwas Besonderes zu sein. Und das finde ich ein sehr guter Ausdruck dafür.
Ja, definitiv, definitiv. Leipzig wurde dann überhaupt in ihrer ganzen Karriere immer ein wichtiges Zentrum. Nicht nur Konzerte und Opernauftritte, die sie dort bis zum Ende ihrer Karriere gegeben haben, aber sie haben dort vor allem auch studiert eben an der Musikhochschule. Mhm. Bei wem haben Sie da studiert?
Kammersänger Kurt Seibt. Aha. Das war noch so einer von der alten Schule. Früher hießen die Baritoner Kavaliersbariton.
Ja, ja.
Der war ein Kavaliersbariton.
An der Leipziger Oper.
An der Leipziger Oper, ja. Und so war er auch richtig so, also ein bisschen so, ja, weißt du denn? Und das geht
mein
so,
Kind.
Mein Kind. Und ja, und so. Und bei dem war ich vier Jahre, habe ich da. Und dann habe ich gewechselt zu Maria Krohn.
Die berühmte.
Ja, ja, war auch sehr, sehr, sehr gute. Die hatte auch so einen ausgefallenen Klang. Und als ich dann nach Dresden kam, bin ich ein bisschen zu Kempter gegangen.
Dem großen Kammersänger hier im Haus.
Jawohl, ne? Und dann bin ich auch manchmal zur Elstermann dann noch später gegangen, als ich dann schon eigentlich fast, ich habe eigentlich immer versucht, mich weiterzuentwickeln oder eben auch zu kontrollieren. Ne? Denn es heißt ja auch so, man wird manchmal blind.
Ja, klar.
Sich selber gegenüber sowieso. Ja. Aber selbst der Hauptfachlehrer wird manchmal, wie heißt das, betriebsblind, dass er dann auch nicht mehr alles hört. Deswegen sollte man doch mal ab und zu den Lehrer wechseln.
Also Sie haben sich auch immer gerade das geholt, was Ihnen was gut getan hat. Ja. Sie hatten nicht diesen einen Einfluss, wo Sie sagen, der oder dem verdanke ich alles, was ich kann.
Nö, zum Beispiel Elstermann, die hat mir dann bei Sophie, die war ja selber eine Sophie früher.
Die hat auch so einen kopfigen Klang gehabt.
Genau, das hatte die noch bis 80 war, dann konnte die noch ihre Töne da fädeln. Und die hat mir das so ein bisschen beigebracht.
Ja,
ne? Jedes Ding zu seiner Zeit.
Ja, richtig. Aber sind Sie im Laufe Ihrer Karriere auch mal von etwas, was man vielleicht Krise nennen könnte, heimgesucht worden? Gab es da mal eine stimmliche Sache, wo Sie sagten, oh, Sackgasse?
Ich war direkt mal ein Vierteljahr vom Fenster weg. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht mal, ob ich eine verschleppte Erkältung gehabt habe. Jedenfalls bin ich immer nach 10 bis Viertelstunde heiser geworden. Und dann habe ich eine Kur gekriegt an der Ostsee. Und mal andere Luft. Da hieß es dann auch damals, ja, die Dresdner Luft ist nicht so.
Das habe ich schon öfter mal gehört.
Nicht so gesund.
Ja.
Durch die Elbe, ich weiß es
nicht. Und auch diese Tallage.
Ja, also irgendwie.
Das habe ich schon öfter gehört. Dass Leute nach Dresden kommen, Sänger, und sagen, sie haben hier Probleme irgendwie. Ja, lustig. Vielleicht ist was dran.
Aber dann hat es mir wieder einen Auftrieb gegeben und ging es wieder weiter.
Also es war kein wirklicher Schaden, war vielleicht dann wirklich eine...
Ja, aber es war mal eine Überlegung, was machst du, wenn nicht mehr.
Mit Einschränkungen doch, ja, okay. Dann ging es auch direkt vom Studium schon ins erste Engagement. Wir haben schon mal angesprochen, das war in Dessau 1966.
Aha.
Wie war dieser Sprung von der Ausbildung dann in den Beruf?
Wir hatten ja schon in der Ausbildung 2 Opernaufführungen. Da habe ich schon im letzten Studienjahr die Fiorellici gesungen.
Ah ja, doch schon.
Wir hatten direkt Aufführungen im Theater auch, also in Altenburg und in Leipzig. So, also richtig große Aufführung Fiorellici. Verrückt, ne?
Das ist nicht ohne, ne?
Nee, aber damals, da hat man sich keinen Kopf gemacht. Man hat einfach gesungen.
Ja, Jugendschutz.
Ja,
ne?
Ja, das ist wirklich, das ist so wie Welpenschutz.
Ja.
Jetzt später dann, wenn ich dann hier in großen Häusern gesungen habe, da denkt man sich schon, ist das eine schwere Rolle.
Ja, du überlegst immer, dir jeden Ton. Ne?
Und immer über den Ensemble, immer oben drüber. Oh Gott, hat man sich damals, wie alt war ich denn da? Weil eigentlich, da muss ich, wie alt war ich da?
Also angefangen in Dessau war 66, dann war das davor noch.
Ja, 65 oder so muss das gewesen sein, Also da, wie alt war ich denn da?
Da waren sie 21, 21, 22 so vielleicht.
Fiorellici ist eigentlich ein bisschen früh, ne?
Ja. Och, aber wenn man es kann?
Ja, ich meine, technisch war ja alles da, ne? Aber und dann haben wir noch Amelia geht zum Ball. Diese beiden Aufführungen. Aha. Menotti ist das, ne?
Ja, kann sein.
Ja, und das waren...
Also Sie wussten schon so ungefähr, was Sie erwartet
auf
der Bühne.
Und
wie war so die erste Dessauer Zeit dann am Haus, fest in so einem Ensemble? Und
das Problem war ja, dass ich da schon meinen Sohn mit hatte. Und das war nicht ganz so einfach in einem möblierten Zimmer dann. Und während der Proben hat dann irgendjemand die Kinder betreut oben dann auf dem Dach und man war immer ein bisschen unsicher. Und also das war schon eine kleine Belastung.
Ja, das glaube ich.
Ich bin ja auch, habe ja weiterhin in Leipzig gewohnt. Mein Mann hat ja auch in Leipzig gewohnt und ich bin dann immer hin und her gefahren.
Ihr Mann ist Violinist?
Ja. Mhm. Und der war übrigens vorher in Dessau.
Ach so, ja, da haben sie sich verpasst.
Ja, ich kam und er ging dann weg nach Leipzig. Ja, also das war nicht so einfach. Und das große Haus war eigentlich für mich nicht das Problem. Aber ich habe auch gleich große Partien gekriegt. Die Zauberin in Tschaikowski wird wahrscheinlich nicht mal ein Begriff sein. Ne?
Doch, ein Begriff noch, aber ich habe natürlich keine Musik im Ohr.
Das ist also schon so aller Tatjana, so ein bisschen.
Ah, wird schon etwas dramatischer.
Ja, das war schon ein bisschen dramatisch, ne? Ja, also, und dann im Netta und Operette mussten wir ja sowieso singen, ne? Das war ja klar.
Aber Sie sind dann schon voll lyrisch eingegangen, nicht den Weg über Papagena und Co. Nee. Sie waren dann schon so die lyrische.
Also lyrische war ich. Ich habe doch, Marie habe ich noch gesungen. Zahnzimmermann,
das
habe ich gesungen. Aber das kann man auch als lyrische singen.
Absolut,
Muss man nicht Soubrette sein so oder
ist
so.
Es.
Ja. Direkt Soubrette war ich sowieso nie von meinem Auftreten her.
Sie sind schon eine, also das, man sieht es jetzt leider nicht, aber Sie sind eine Erscheinung und ich kann mir vorstellen, das waren Sie früher auch schon.
Ich war immer schon so ein bisschen damenhaft.
Ja,
das kann man einfach nicht verleugnen. Ne?
Ja, und das ist auch gut.
Ja, hat mir bisher auch nicht geschadet.
Ja. Also Sie waren nicht der flirrige Soubrettentyp.
Nein, das war ich nicht, nee.
Und dann ging es 5 Jahre nach Halle, und zwar von 68 bis 73 in das dortige Ensemble. Welche Erinnerung haben Sie dort? Ich denke mal, da kam dann auch die Berührung mit Georg Friedrich Händel.
Händel, ja. Händel ist nicht ganz so einfach, aber ich habe ja viel vorher schon Bach gesungen, an der Thomaskirche und auch viel sowas, Konzerte gemacht. Da war ich also was das instrumentale Singen angeht, da war ich schon ein bisschen vorgebildet.
Ja.
Also, dass man hier schon anfängt mit großen Opernstimmen.
Mhm.
Ja, es waren noch gute Jahre dort. Sanderling, Thomas Sanderling, nicht der Sanderling hier, sondern da gab es ja noch den Dirigenten Thomas Sanderling. Mit dem habe ich auch eine Aufnahme gemacht hier.
Ja. Alexanderfest?
Genau, glaube ich, ja. Mm. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, aber es ist interessant, was Sie sagen mit dem instrumentalen Singen. Ich meine, das ist Händel sowieso, aber gerade auch in der Zeit der DDR, wo Händel gemacht wurde, war ja alles sehr breit, sehr langsam im Vergleich mit heutigen Tempoauffassungen.
Ja, ganz anders. Also
schwieriger.
Wir haben damals eigentlich das sehr romantisch gesungen.
Ja,
alles sehr romantisch. Ja. Auch vom Orchester, von der Orchesterbreite oder von der Orchesteraussetzung. Der Dirigent damals, der das gemacht hat, ganz anders vom Klang als jetzt. Ne? Ja. Nicht so trocken und so.
Schön, es ist wunderschön, aber auch, ich finde, schwieriger. Eben weil die Stimme so, man muss anders arbeiten. Ich habe das Gefühl, man muss mehr arbeiten, als wenn man es heute singen würde, nach heutigen Vorstellungen.
Also das ist, ich würde auch mal sagen, es ist Geschmackssache.
Ja,
mir sagt das nicht ganz so zu, dieses Trockene und auch ohne Vibrato zum Beispiel beim Orchester.
Mhm.
Das mag alles vielleicht original sein, aber mich berührt es dann nicht mehr so emotional, weil für mich ist es mehr.
Verstehe.
wenn ich mir das manchmal jetzt anhöre, überhaupt wenn ich mir manche auch die Sophie anhöre, dann denke ich immer, bist du verrückt.
Sie hören sich nicht so gern, ja?
Naja, jedenfalls nicht so in so einen schweren Arjen. Ne?
Diese extremen Partien.
Extreme Lage da oben, da denke ich immer, Mann, dass du sowas überhaupt mal gekonnt hast. Vor allen Dingen, weil sich ja jetzt doch im Alter die Stimme senkt. Ne?
Natürlich, ja.
Gott sei Dank brauche ich es jetzt nicht mehr singen.
Jetzt kann man es entspannt anhören.
Ja, ich sollen die anderen machen.
Die anderen sich quälen.
Ja, genau.
73 ging es dann fest nach Dresden, aber wie gesagt, Sie waren hier schon vorher als Gast, einspringenderweise auch. Ne?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Das war 71 als Marceline und
ja.
Pamina und dann 72 die Sophie. Aber ich glaube, Marceline war das Erste, richtig?
Bin ich richtig eingesprungen, ja.
Ja.
Und Sophie war, glaube ich, dann schon, war ich da nicht schon engagiert?
Nee, da waren Sie noch Gast für zwei, drei Vorstellungen.
Nee, das war ja nach dem Wettbewerb.
Ach so.
Wettbewerb für junge Opernsänger der DDR, hieß
Aha.
das.
Da haben Sie gewonnen.
Da habe ich mit der Helga Thermer, er hat den ersten Preis gemacht, dann, ich glaube, die Karin Eickstedt,
Aha.
ist die denn?
Ja,
ja. Und dann war ich die dritte, ich weiß nicht, ob die dritte oder zweite, das ist ja auch wurscht. Wir haben alle, der Intendant damals, der hat uns alle hier, also die ersten drei Preisträgerinnen hier engagiert.
Toll.
Und das war, ja, war ganz gut.
War das der Wettbewerb in Halle?
Nein, der wurde dann in Berlin ausgetragen.
In Berlin.
In Halle, es wurden ja immer Vorentscheide gemacht, dort und dort und dort und dort. Und die Endrunde war in Berlin. Und da haben wir drei Damen, drei Soprane und die hat der Seger war das damals oder ich weiß es nicht mehr, wer Intendant war. 73 hier. Und da waren wir dann alle hier.
Und da sind Sie erstmal eingesprungen als Marceline und dann kam gleich irgendwann das Angebot.
Ja, ja.
Wir wollen
ja,
Sie fest.
Fest.
Wie war das aus damaliger Sicht? War sicherlich auch ein Sprung, oder? Karrieremäßig.
Von Halle nach Dresden auf alle Fälle, ja. Aber dass ich das als...
Aber dass das so quasi die große Station Ihres Lebens sein wird, war Ihnen das damals bewusst?
Nein, weil ich auch noch ein anderes Angebot mal gekriegt habe, dann zwei oder drei Jahre später nach Berlin an der Komische Oper.
Aha.
Da ist ja der Herz dann hingegangen. Ne?
Ja, und der wollte Sie mitnehmen.
Und der hatte mir dann angeboten, mal dort vorzusingen und das hat auch geklappt. Aber mir hat die Stadt nicht gefallen.
Aha.
Die Mauer, also eine Mauer war ja noch nicht, aber dieses zweigeteilte Berlin, das war irgendwie, war mir ein bisschen unheimlich.
Interessant.
Das, ja, also das war, und da habe ich gedacht, ach nee, und im Nachhinein war es ja klug. Denn dann war ich dadurch dann hier die 14 Jahre und man konnte mich nicht mehr, und wäre ich weggegangen, dann hätte ich die 14 Jahre nicht vollgekriegt. Und so war ich hier dann ja.
Und das
unkündbar.
War die sichere Bank.
Das wusste ich damals natürlich
Klar,
noch nicht, ne, mit den 14
nicht,
Jahren. Das war ja damals noch nicht. Aber so im Nachhinein denke ich, war wahrscheinlich richtig. Ne?
Aber trotzdem war es, also aus meiner Sicht, früher nicht so gang und gäbe, die Sänger so viel auszutauschen, hin und her zu würfeln, nach ein paar Jahren zu kündigen. Man hat damals, wenn man im Ensemble war, doch schon so ein bisschen
Sicherheit.
Eine kleine Sicherheit gehabt,
alle Fälle,
oder?
Auf alle Fälle, ja. Wenn man nicht gerade besoffen kam oder was weiß ich oder wie auch immer.
Gab ja
auch solche, meistens Männer.
Passiert, ja.
Und meistens Tenöre.
Sie haben dann letztendlich diesem Opernhaus über 40 Jahre angehört. Anfangs auch schon sofort Fachpartien gesungen, eben die Sophie, Orffs Kluge, die Bauerntochter, Nanetta. Ein paar Jahre später ging es dann schon ein bisschen fachübergreifende Ausflüge, wieder die Nedda, die fremde Fürstin in Rusalka. Und schließlich eben wieder die großen Damen bei Mozart. Fiordiligi, Constanze, Donna Elvira.
Ja.
Welchen Stellenwert hat Mozart für Sie?
Zu der Zeit hatte er einen unwahrscheinlich großen Stellenwert, weil ich auch damit unheimlich viel gastiert habe. Wenn ich so dran denke, Berlin, Japan, überall, also auch Leipzig sowieso, die ganzen Gastspiele dann auch, weil ich viel in Leipzig gastiert habe. Auch runter sind wir nach Jugoslawien gefahren, nach Spanien gefahren. Also Mozart hat mir viel Geld eingebracht.
Und durch die Welt geführt.
Ja, genau. Ich hatte noch eine Kollegin, die Elstermann. Wir waren dann mal, ich weiß nicht, was wir da gespielt haben. Ach, da waren wir in Wien, haben wir Zar Saltan gastiert. Und da haben wir uns beide vorgenommen, doch mal auf den Friedhof zu gehen und den Komponisten damals was einen Blumenstrauß ins Grab zu gehen. Als Dank, weil wir so viel von denen profitiert haben. Ja, auch die Elstermann hat sehr viel mit Rosalinde, also Fledermaus, gastiert. Ja. Und wir haben, die habe ich ja dann auch unheimlich gastiert. Und da haben wir alles einfach gemacht, um uns zu bedanken bei dem.
Das ist schön.
Ja, und das war noch Ostzeiten, ne? Da hatten wir kein Westgeld. Das war, und nur unsere Diäten, ne? Und dann sich dann davon noch was abknapsen, das war nicht so, aber immerhin, wir haben es gemacht. Ne, Mozart, also nochmal Mozart. Ja, Mozart ist schon toll.
Und kam ihm auch vokal entgegen, ja?
Ja. Wenn ich aber so jetzt im Nachhinein denke, wahnsinnig schwer. Wenn ich an die Konstanze auch denke.
Uff, das ist ein Hammer, ne?
Das habe ich mir aber auch wirklich antrainiert. Gerade auch die Koloraturen, weil ich ja nun von Haus aus nicht unbedingt eine Koloratursängerin war. Das habe ich richtig trainiert. Und dann hat mir wirklich auch mein Mann, der ja Geiger ist, geholfen oder der hat mich getrimmt. Eben zum Beispiel bei einer Koloratur, da 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 di da, dam da dam da dam da dam da dam da dam da 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 di da da da, also oder triolisch, dass man das in allen möglichen Weisen erstmal wirklich, so wie ein Instrumentalist das
einfach versteht erstmal.
Ja, und auch die Geläufigkeit. Aber das hat mir sehr viel tolle Reisen eingebracht, dass ich die dann konnte.
Ja, auch in renommierten Häusern gesungen, auch Staatsoper Berlin kam Berlin, dann. Berlin,
genau,
ja.
Und die haben mich auch nach Japan mitgenommen, da habe ich das auch dort gesungen, die Konstanze. Also das war, hat sich schon gelohnt.
Die Arbeit hat sich gelohnt.
Ja, die Arbeit hat sich gelohnt. Und Mozart ist natürlich erstmal, als ich dann älter wurde, wollte ich doch ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Emotionen, die kann man auch bei Mozart zeigen, aber so wie Puccini.
Mhm, natürlich, ja.
Dann kam das noch dazu und meine Mozart-Ära war dann eigentlich auch schon ein bisschen, ja, überreif.
Verstehe.
Die habe ich alle gesungen und jetzt musste mal noch eine Stufe höher, auch Tatjana oder sowas, also ein bisschen, oder Elsa, ne, und dass es einfach mal ein bisschen noch weitergeht.
Und das kam ja auch Gott sei Dank dann.
Ja, genau.
Aber wir hatten gerade schon mal ein interessantes Thema angeschnitten, was ich ganz spannend finde, Sänger sein in der DDR. Ja, überhaupt, dieses Reisen, diese ganzen, das Opernbusiness in der DDR. Mhm. Ich meine, das ist eine Zeit, die ist zeitlich gesehen gar nicht so lang her, aber aus heutiger Sicht so weit weg von allem, oder? Nee. Finden Sie nicht? Nein?
Also gerade wer hier studiert hat und die ersten Jahre hier im Theater war, wir haben sehr gute Erinnerungen daran. Mhm. Einfach deswegen, weil wir hier ziemlich sicher waren mit der Stelle. Man konnte sich in Ruhe entwickeln. Man hatte nicht immer im Hinterkopf, in 2 Jahren wollen sie dich nicht mehr. Ja. Das war ein großes Pluspunkt hier.
Das meine ich, das ist eben aus heutiger Sicht, aus meiner Generation, es ist so weit weg, weil die Verhältnisse so anders waren. Zum Teil für Sänger anders. Besser.
Ne? Ja. Jein, natürlich hatten wir nicht die Gelegenheit, ins westliche Ausland zu gastieren oder so. Doch, hatten wir auch, ja.
Aber es war umständlicher und bedurfte vieler Sachen. Also, Schritten, ja.
Ja. Jedenfalls, die Entwicklung war schon einfacher, ein bisschen, würde ich sagen. Auch der allgemeine Zustand an den Theatern, man hatte immer einen sicheren Dirigenten, einen Generalmusikdirektor oder wie auch immer. Und was jetzt auch, die kommen doch, die Dirigenten kommen, was weiß ich, ein paar Tage vor der Premiere oder, und dann, das ist alles so beliebig geworden. Ja. Und das, da war damals unsere Ensemble-Tätigkeit und auch, ich will mal nicht sagen, wir hatten zwar keine überregionalen, tollen Sänger, aber die Qualität des Ensembles war trotzdem so gut, dass wir, Cousy doppelt besetzt, immer und was weiß ich, über 100 Mal haben wir das gespielt. Ne? Ja, ja. Und wirklich nicht schlecht. Also das muss ich auch im Nachhinein immer wieder sagen, wenn ich dann hier mir manches anhöre oder ansehe, dass das Theater lebt für meine Meinung nicht von einem einzelnen Star-Solisten. Wenn das ganze Ensemble dann nicht dazu passt oder so.
Ja, es ist genau so. Ja.
Dann,
das ist eine Gesamtleistung.
Aber das ist andere Zeit, wir können es nicht ändern. Gut.
Ja. Aber schön, sich daran zu erinnern, dass es mal anders war.
Anders war. Es war anders, vielleicht nicht alles gut, aber, nö, aber auf alle Fälle auch gut.
Auch gut, ja. Aber wie haben Sie so die DDR empfunden mit den Einschränkungen, mit der Mangelwirtschaft? War das für Sie eine Einschränkung oder haben Sie das ausgeblendet? Also haben Sie bewusst gesehen, was Ihnen fehlt, eben die Möglichkeit, vielleicht doch eine größere Karriere zu machen? Oder war das egal? Waren Sie mit dem zufrieden, was es gab?
Ich war eigentlich einigermaßen zufrieden. Natürlich habe ich, wenn ich im Westen war, gesehen, vor allen Dingen, das musste noch vor der Wende gewesen sein, glaube ich jedenfalls. Wo das Angebot kam in Hannover, hatten die hier angerufen, erste Dame zu gastieren. Und da rief mich die KBB-Chefin an oder wer auch immer. Das lief ja damals nicht über Agenturen. Wir hatten ja im Grunde genommen in der DDR nur die eine einzige.
Die staatliche, ja.
Ja, und die telefonierten immer noch persönlich mit uns oder mit unserem KBB. Ne? Ja, was denken Sie denn so an Honorar? Sind Sie mit 5.000 D-Mark einverstanden? Mir fiel beinahe.
Ja.
Mann, ja, natürlich, sofort, ne? Das haben wir im Monat hier nicht verdient. Ne?
Ja, klar.
Und da solche Sachen dann, da dachte ich mir, oh Gott, nee, also das ist eine ganz andere Welt dort.
Andere Dimension.
Andere Dimension, ja. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt gut war. Es artet ja jetzt auch aus mit den Honoraren.
Ja.
Also nein, das geht gar nicht.
Ja, sodass die anderen auch wieder drunter zu leiden haben, wenn einer so richtig abkassiert.
Ja,
ne?
Ich meine, wir haben es ja hier auch dann manchmal, wenn überregionale Sänger hier gastiert haben und die hatten ihren Vertrag da liegen und wir sahen das dann.
Aha.
Nein, da dachten wir auch, das ist nicht normal.
Das ist unverschämt dann auch und nicht verhältnismäßig natürlich.
Eben das. Ne? Ich meine, gut, eine gut tolle Stimme soll schon bezahlt werden.
Ja. Aber am Ende ist es dann doch alles nur auch singen, ne? Und nicht
also
weltverändernd.
das sind so Punkte, wo es ein manchmal, ja, hat man gedacht, nicht ganz richtig, aber uns ging es hier trotzdem nicht schlecht.
Gott sei Dank. Mhm. Aber Sie haben ja auch zum Beispiel gesehen, da haben wir auch drüber schon gesprochen privat, dass auf Gastspielen auch mal der eine oder andere Kollege drüben blieb.
Ja.
Wie haben Sie dazu gestanden? Also war das für Sie, haben Sie da auch mal vielleicht, ich meine, Sie hatten Familie, klar. Aber war es mal so ein Punkt, wo Sie dachten, ach, könnte ich doch auch? Oder?
War es eigentlich komischerweise nie. Weil ich hatte ja hier ein Haus dann hier auch und mein Sohn, der studierte und mein Mann hatte eine gute Stelle. Also ich hatte eigentlich nicht und hatte sehr gute Rollen und konnte sehr gut gastieren, was natürlich eigentlich auch ein Witz war, denn ich hatte hier jahrelang manchmal unheimlich dann, das war aber schon nach der Wende, wenig zu tun, weil wir ja dann alle hier kamen immer Gäste.
Es wurde angepasst dann an
das
westdeutsche System.
Genau, und dann wurde mir die Elsa weggenommen, die Tatjana weggenommen, also alle die großen Partien weggenommen. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann eben in Leipzig gastiert, mehr Vorstellungen gehabt als hier in Dresden.
Ja.
Und da habe ich dann immer gesagt, sturer Blick aufs Honorar.
Ja, eben. Das hat dann auch seinen Sinn und sein Gutes.
Ja, also. Ja. Und es kann ja natürlich auch nicht jeder gastieren, so von heute auf morgen oder sowas. Ne? Mhm. Da muss man auch eine bestimmte Art haben, das ganz schnell zu machen. Auch wenn ich, verrückte Sachen habe ich wirklich manchmal gemacht. In Cottbus habe ich gesungen, was habe ich denn eigentlich gesungen? Rosalinde oder egal, oder Michaela. Da bin ich mit dem Auto von Cottbus nach Essen gefahren, hab dort beim Hausschild, ich bin am Abend erst angekommen, kurz im Zimmer eine Probe gemacht, Fiorellici. Ja, also sowas Verrücktes hat man gemacht, ne?
Aber auch schön, oder?
Ja, na klar. Und
entweder
man macht's oder man macht's nicht, ne?
Ja.
Und dann muss man natürlich die Nerven dazu haben.
Ja, und einfach auch Spaß dran haben, ne?
Genau. Wenn's Freude macht, dann macht man das auch.
Ja. Richtig. Ja, und Sie sind ja auch trotzdem DDR in der Welt rumgekommen, eben mit den ganzen Gastspielen innerhalb der DDR. Also nicht nur Berlin, Leipzig regelmäßig, Leningrad, Tourneen nach Italien, mit dem Rosenkavalier besagten waren Sie in Venedig.
Und hinterher ist es abgebrannt.
Achso, Sie haben noch im Alten gespielt, na klar, ja.
Also sagt mein Mann immer, wo du gesungen hast, brennt die Theater.
Haben Sie in Barcelona auch gesungen, nee, bevor es abgebrannt ist?
Ich glaube, in England irgendwie. Ich weiß nicht, ob das in irgendwo da war. Hat dann hinterher was gebrannt.
Jetzt haben wir es aufgedeckt. Aber das waren doch auch zu DDR-Zeiten sicherlich kaum fassbare Erlebnisse, dass man so selbstverständlich in der Welt rumkommt und doch alles sieht, obwohl es ja eigentlich gar nicht möglich sein sollte, ne? Als DDR-Bürger.
Ja, es war ja klar, wir waren billig.
Ja.
Das war einfach
war so, ja? Und,
ja, natürlich.
Also sowas wurde nicht extra vergütet, ja?
Das war, nein, wir kriegten ja nur unsere...
die Ensemble.
Die, also Diäten,
ja,
Tagesdiäten,
ja,
ne?
Ja.
Das, unser Gehalt lief ja hier weiter, ne? Mhm. Und dann hatten wir unsere Diäten. Manche, kann ich mich noch erinnern, große Kollegen in Japan, die haben sich Kartoffelkocher also mitgenommen oder was weiß ich, oder mit Dosen eingedeckt, dass man sich da bloß nichts kaufen muss oder nichts essen muss. Das sind so auch ein bisschen lustige Erinnerungen. Ne?
Im Nachhinein lustig.
Ja, im Nachhinein. Aber
ja, man so denkt, das Glamourleben eines Opernsängers und dann eben auch solche Geschichten zu hören, sowas? Es ist doch recht bodenständig.
Ja,
ne?
Das ist also ganz anders gewesen.
Ja.
Ja, naja, aber Japan war schon, ich war dreimal, ich war ja nicht nur mit der Oper, ich bin ja rumgefahren mit dem Kreuzchor wie verrückt.
Stimmt, da waren Sie auch von, Solistin.
Ja, von Mailand bis runter in Stiefel, ne, also Matthäus Passion nachts um 22 Uhr bis dann. Also,
toll.
Also das waren schon alles tolle Erlebnisse.
Aber das hat Ihnen auch Spaß gemacht, diese Reiserei, ja.
Ja, auf alle Fälle, ja.
Ja,
ne? Ja. Nee. Und es waren ja auch immer schöne Aufführungen, wenn ich da war, Theo Adam dabei, noch Peter Schreier dabei. Oder, also da
waren schon gute
Leute.
Sagt,
wir waren schon gute Leute, ne? Kreuzchor noch.
Ja. Ja, eben, diese ganzen Namen, die Sie auch gerade aufgezählt haben, diese Häuser. Mhm. Ich meine, Theater wird ja auch durch so eine lange Zusammengehörigkeit doch irgendwann eine Art Familie.
Familie, ne? Ja, wir kannten uns ja. Mhm.
Wie war das in diesen goldenen Zeiten des Dresdner Ensembles? Wie war dieses Ensemble?
Oh, wunderbar.
Ja.
Wir erinnern uns jetzt immer noch, dass wir uns immer einmal im Jahr, alle Frauen, getroffen haben.
Aha.
Dann sind wir in die Sauna gegangen, alle gemeinsam. Oder ja, oder in eine Gaststätte, wie heißt die da oben? Wildgaststätte oder ja, also wir haben uns jedes Jahr alle, eigentlich fast alle. Es gab immer ein oder zwei, die nicht so wollten, aber alle anderen, wir waren ja ein großes Frauenensemble. Ich weiß gar nicht, wie viele Frauen waren wir.
Ja, also gerade im Sopranfach gab es ja eben etliche.
Massig.
Ja.
Massig. Also das war schon eine richtig große Familie. Und jetzt haben wir auch noch ein bisschen Verbindung mit den, also die noch jetzt da sind, zum Beispiel mit der Roxana Incontrera.
Ja. Da haben wir uns ja auch getroffen am Geburtstag zum Beispiel.
Ja, genau. Und die, oder eben die Ute Selbig dann auch noch die Angelika Liebold und
Wilke
die
bestimmt.
Wilke, ja. Die ist ja dann später weggegangen, die ist ja nach Salzburg dann gegangen, da war sie nicht mehr so hier präsent. Ja, also das war richtig, wirklich ein enges Ensemble.
Ja,
oder wir haben uns hinterher in der Kantine getroffen. Wer kennt sich denn heute noch?
Richtig.
Sag ich, wenn man oder schon vor Jahren hier ins Haus kommt und keiner kennt einen mehr und man hört bloß noch englische Laute, das ist auch ein bisschen frustrierend, weil wir ja, also ihr Schoras, wir sind ja nicht mit dem Englischen groß geworden. Ja. Und das ist dann für uns auch ein bisschen
befremdlich, ne?
Nicht nur befremdlich, auch verletzend.
Ja, verstehe.
Weil man ja doch eigentlich bist am eigenen Hause und fühlst dich nicht mehr zugehörig.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist irgendwo ein bisschen verletzlich.
Ja.
Ich würde mir auch nie wagen, irgendwo, wenn ich in ein fremdes Land komme, nach Spanien oder sonst wohin, dass ich verlange, dass die dort alle meine Sprache kennen. Man müsste sich doch anpassen an das, was dort vorherrscht. Ja, und unser Ensemble ist dann, je mehr dann eben altersmäßig aufgehört haben, ein bisschen eigentlich verloren gegangen.
Ja.
Und jetzt der kleinste Rest noch.
Aber auch ich höre so raus, eben gerade weil es so ein Sopranhaufen war,
ja.
Konkurrenz war nicht so ein Thema.
Naja, schon. Ich meine, wir wussten ja, wenn wir mehrere Soprane sind, dann einer oder zwei können die Partie höchstens singen und dann kommt noch ein Gast dazu, das ist noch einer weniger. Das ist schon, also es war manchmal... Ja, wir waren eigentlich zu viele.
Ja.
Und ich werde nicht mehr. Ich da gerade, ich meine, damals haben wir ja noch, zum Beispiel die drei Damen waren da eben doppelt besetzt, ne? Sehr klar. Da wusste man eigentlich, erste Dame, ja, kann die und die und die. Naja, und dann...
Also es war doch, es schwang doch immer so ein bisschen.
Ja, weil ja Auswahl war. Ne?
Ja, ja.
Also es
ja.
ist nicht nur einer da gewesen. Ne? Und ja. heutzutage ist keiner mehr da.
Ja.
ja, jedenfalls, wenn man so eigentlich in dem
na ja, klar.
ist und kriegt gar nicht mehr zu singen.
Das ist frustrierend. Ne?
Der ist so, ich sag mal wieder, wie ein Sportler, wenn der nicht ständig singt oder trainiert. Die Muskeln, die lassen doch nach.
Wenn du nicht gefordert bist.
Ja. ja. Abgesehen davon, von dem Auftreten, wo man dann auch Angst kriegt, ne, wenn man plötzlich wieder vor Publikum steht.
Richtig, richtig.
Ja.
Aber was ich auch zum Beispiel ganz spannend fand zu sehen, ich meine, Sie haben dann in den 80ern schon wirklich erstes Fach hoch und runter gesungen, aber zum Beispiel im, beim Freischütz-Gastspiel in Japan, plötzlich sehe ich zweite Brautjungfer, Barbara Höhle.
Ja, ja.
Wie kam sowas zustande? Also war das für Sie auch selbstverständlich, dass man sowas mitmacht? Oder?
Ja, damit hatte ich nie Probleme. Nein, das hing einfach damit zusammen, wir waren ja sowieso in Japan.
Ja.
Und da konnte man uns irgendwie mit besetzen. Ja. Ne? Habe ich eigentlich kein Problem damit gehabt. Macht doch auch Spaß.
Sagen, also auch die anderen Brautjungfern sind alle erste Kräfte des Hauses gewesen. Ja, das waren Ile Aumüller und die Hermi Ambros.
Die war noch dabei?
Die war die vierte. Ja, die singt die letzte Strophe. Und also insofern macht es auch wieder Sinn. Aber ich dachte auch, das ist schön, weil ich meine, heute ist es eine Chorpartie und da hört man dann mal wirklich ein erstklassiges Brautlied.
Okay. Ja. Den Jungfernkranz. Sowas hat mir immer Spaß gemacht, sowas ein bisschen Ausgefallenes.
Ja.
Überhaupt in jetzt auch, als ich dann älter wurde, habe ich ja gerne immer so ein bisschen verrückte Sachen gemacht. Auch im Modernen und so.
Ja, und auch mal ins Mezzofach einen Ausflug gemacht mit der Marcellina im Figaro.
Ja, ne? Das habe ich ja sogar in zwei Inszenierungen gesungen.
Ach so, in der alten noch, auf Deutsch auch, oder?
Ja, das war die, die Militz-Inszenierung?
Haben Sie die noch gemacht? Die war auf Deutsch, ja.
Die habe ich in Deutsch gemacht noch und dann kam die
95
mit Colin Davis.
Colin Davis, genau, da auf Italienisch.
Da auch mit,
Ach, lustig, ja.
Also,
zweisprachig.
Ja, also Mezzo, ich hatte eigentlich immer eine ganz gute Mittellage, ja.
Die Marcelline liegt ja noch, Gott sei Dank, relativ hoch, gut, aber.
Ja.
Aber wieso, es waren sich eben auch nicht zu schade.
Nein, nein, im Gegenteil.
Ja.
Ich habe auch jetzt, als es dann sich langsam
dünnt hat.
Ja. Ich habe gesagt, ich mache jeden Mist. Ja. Ich habe ja sogar die Ida am Schluss im Fledermaus gemacht.
Ach, Sie waren die Ida, wie toll. Ja,
sonst habe ich immer die Rosalinde gesungen. Ne? Und dann war ich die Ida. Da hatte ich aber auch kein Problem damit.
Ja, das finde ich schön, weil das sind die Leute, die wirklich fürs Theater brennen.
Ja,
ne? Denen ist dann eigentlich irgendwann auch egal.
Das war ja auch, das war übrigens die gleiche Oper, die englische. Da war ja auch am Anfang bloß so eine Szene, wo mehrere Damen da und die Lehrerin war da und eine Hauptpartie, wo dann der Regisseur auf die Bühne kam und hat gesagt, ich soll nicht so auffällig spielen. Da dachte ich mir, siehste mal, also...
Die Aura funktioniert noch.
Ja, also wirklich, ne, so habe ich... Ne, ich, das ist meine Art. Ich bin so.
Ja, das ist
dann
auch
haben doch die
Kritik.
Anderen Schuld, wenn die sich unterbuttern lassen.
Ja, eben.
Na, also das finde ich eigentlich nicht in Ordnung.
Das ist auch keine angebrachte Kritik.
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich fülle doch die Rolle aus und stelle mir was davor, wenn sie noch so klein ist.
Und das ist auch der Anspruch, den man haben sollte.
Sich selber gegenüber.
Richtig,
und
richtig. Ja, toll. Sie haben ja im Laufe Ihrer Karriere mit vielen für das Regietheater wirklich wichtigen Regisseuren gearbeitet. Welche Arbeiten und welche Namen waren da für Sie so die prägenden in der Zeit hier?
Kann man immer wieder sagen, Herz, Kupfer, auch Militz.
Mhm.
Ja, also es gibt schon einige.
Mhm. Auch wirklich Namen, die man heute noch wirklich mit dem Regietheater eng verbindet, ne? Und der Entwicklung des Regietheaters. Also eben gerade Kupfer und ich meine die genannten
Helfen
Namen.
Helfen Sie mir mal weiter, die nachfolgenden.
Wer kam denn dann noch? Weißt du, Konvicini, hatten Sie Konvicini?
Ach, Konvicini, natürlich, ja. Verrückt, ja. Jetzt ist er ja noch verrückter, aber ich meine, damals habe ich eben auch eine Rolle übernommen hier, die in Hoffmanns Erzählung.
Aha, haben Sie die Giulietta gemacht, ja?
Giulietta dann, die durfte ich übernehmen, ja. Und das war eigentlich, aber das war nicht zu retten. Auch mit mir nicht. Ich meine, ich habe sie für eine andere Kollegin übernommen, weil die immer sagten, aber das war auch, die Anlage der Rolle war nicht so, was man sich aus einer, mit einer Giulietta verbindet. Und da hat das dann auch nicht funktioniert, aber ich habe es gemacht. Und interessante, der konnte schon interessant reden, auch weil er sehr musikalisch sehr gute Ahnungen hatte. Also der, das habe ich schon auch dann, wir haben ja auch eine ganz verrückte Inszenierung, die Charters Fürstin denn dann mit ihm gemacht.
Stimmt, mit der Sabine Brohm auch in der
Sabine
Titelpartie.
Sabine Brohm, ne? Genau. Mhm. Und das
da waren ja, sie die Anhilte, ne?
Genau, da war ich die Mutter dann, jawohl. Und da haben wir auch also viel diskutiert, da mussten wir ja hier mit Gasmaske auftreten.
Ein Riesenskandal, ne?
Also das war schon... Aber er hat auch Szenen gemacht, wenn ich zum Beispiel an das letzte... Nimm Zigeuner deine Geige lasse, wo die an der Seite stehen, die Musiker, Kontrabassist, die Sabine als Charles Fürstin und dann, ich glaube, der Freddy oder, nee, Freddy heißt er nicht. Also jedenfalls die drei und wie die machen das eben nicht, nimm Zigeuner, sondern wirklich so ganz
schwer
und so eigentlich entsagend und ja. Das war so toll. Ja. Auch wenn ich noch an seine, war ich nicht selber dabei, sein Tannhäuser. Das war so umwerfend. Ja. Also wirklich, so habe ich das noch nie mit wenig nicht gemacht oder so. Oder ja. Das war wirklich, also der konnte schon was. Mhm. Aber wie das mit auch mit, meiner Meinung nach auch mit, bei Herz zum Beispiel, auch Kupfer. Je länger und je, die das machen, dann... überbordet das oder ich weiß es nicht oder überziehen die das und dann
ist es sehr detailliert, ne?
Ja, das ist nicht mehr so. Es ist genau wie bei den Sängern. Darf ich mal jetzt einen Namen nennen?
Unbedingt.
Wenn ich die Grubowa in den letzten Jahren gehört habe, hat es mir auch nicht mehr gefallen, weil das so überzüchtet und so über, da fehlt mir dann die Normalität und das einfach so ist nur noch Geblänkel und da oben rumge.
Ja. Und das war bei Kupfer zum Beispiel auch so. Also, es war nicht immer dann so angenehm mehr, ja?
Na, er war sowieso sehr, sehr fordernd. Aha. Also, sehr fordernd. Ich habe ja nur schon. Warte mal, was habe ich mit ihm eigentlich gemacht? Zweimal Zauberflöte.
Pamina, ne?
Ja, und dann habe ich auch mit ihm. Ich
den Zar Saltan natürlich?
Ja, Zar Saltan. Und den. Na, Nanetta hier. Aha. Falstaff habe ich auch mit. Also er war schon sehr fordernd. Ja. Aber ich meine, er hatte ja auch, hatte ja was zu sagen.
Ja, er hat ja Gott sei Dank viel geleistet, Wichtiges.
Ja,
ne?
tolle Inszenierung auch gemacht, das muss ich schon sagen.
Und eben eine davon war 77, Zar Saltan, Rimsky-Korsakow, wo sie die Schwanenprinzessin gesungen haben, ein Jahr später dann auch fürs Fernsehen produziert.
Ja.
Ja, im schönen, wallenden, weißen Kostüm über die Ozeanwellen.
Ja, und dann auf Knien rutschen hier, statt ja von hinten, von der Hinterbühne bis ganz vor, auf Knien und dann immer... Knien hatte er übrigens immer sehr gerne.
Ja, das sagte der Rainer Goldberg auch. Bei seinen Knien denkt er heute noch an Harry Kupfer.
An Kupfer, ja. Also das war, ich weiß nicht, warum das immer sein musste. Ja. Da hat sich da irgendwas dabei gedacht.
Und dann noch schön schwanenmäßig zwitschern. Ne?
Ja. Das war auch eine sauschwere Horrorrolle.
Ist auch.
Die fängt gleich mit dem hohen Zeh an und das war immer...
Die bösen Geister haben wir in schwarzen Wänden in den Schwarzen.
Aber wie denken Sie sonst an diese Fernsehproduktion zurück? War das, hat das Spaß gemacht?
Ach ja, es war, aber es war ganz anders. Es war eigentlich, nee, es war kein Theater, weil wir ja die Tonaufnahmen, die haben wir in der Kirche gemacht. Und dann mussten wir Playback das während dieser Aufnahme machen. Also das war für mich nicht befriedigend, würde ich mal sagen. Das ist, bei manchen Sängern sieht man das auch in der Aufnahme, dass es Playback ist, wenn man das Stück kennt oder wenn man die Musik kennt. Aber das, nee, das war nicht so erfüllend für mich. Ja. Aber wir haben das ja nie gesehen.
Ach so, nein?
Weil das wurde ja nach Amerika verkauft.
Aha. Ach, das war gar nicht fürs DDR-Fernsehen
Nein, gemacht. Nein, das gab's gar nicht. Lustig. Irgendjemand hat mir dann aus dem Westen das, diese DVD mal mitgebracht. Ja. Das war nicht für DDR.
Ist ja lustig.
Ja.
Eine deutschsprachige Sache wurde nach Amerika verkauft. Ist ja interessant.
Ich glaube, das muss auch in dem also Englisch noch drinstehen, in dem in der DVD, die
es gibt. Ja. Ich habe gesehen, dass es eine gibt zu kaufen, Nicht hier bei uns leider.
Ja,
lustig.
Das war für Amerika gedacht,
ja.
War ironisch. Der hatte das ja, der Kupfer hatte das ja schon in Weimar inszeniert.
Mhm. Auch mit Ihnen in Weimar?
Nein. Und dann ist er ja hierher gekommen und hat das dann im Großen Haus, wir haben das ja erst im Großen Haus gemacht. Ich weiß nicht, haben wir das überhaupt hier gespielt? Nee.
Nee, ich glaube, mit rüber kam es nicht.
Ja, nee. Ist ja auch so lange gelaufen, wirklich. Das war auch eine tolle Inszenierung. Das war von den Typen her
toll,
ganz
toll,
hervorragend. Ja. Also so auch passend.
Mit Wollrad und Kurme.
Und die drei alten Weiber.
Das ja, herrlich. Auch Elstermann, grandios dort.
Ja, und die Gubisch und Ilse Ludwig.
Sie haben sicherlich ganz viele unvergessene Momente auf der Bühne erlebt. Aber was sind so die vielleicht auch lustigen, traurige oder ganz besondere Momente? Woran denken Sie, wenn Sie an Ihre Karriere zurückdenken? Was sind so Momente, die Ihnen immer wieder in den Kopf kommen?
Die habe ich leider nicht so viele. Aber eins ist schön. Cosi fan tutte hier auf der großen Bühne. Fiorligi singt Deutsch hier. Ich habe sie ja dann auch auf Italienisch gesungen. Das ist auch schon übrigens ein Spaß. Hier in Dresden habe ich Deutsch gesungen. In Leipzig haben wir es Italienisch und Deutsch gemacht, weil wir mit der Inszenierung, der Leipziger Inszenierung, nach Italien.
Ach so.
Wir haben es in Italien aufgeführt und da haben das dort Italienisch gesungen.
Ja, na, das ist auch was.
Und dann habe ich auch mal gastiert mit der italienischen Fassung in Salzburg in der wie heißt die Oper dort?
Das Landestheater.
Landestheater. Das heißt, die haben es an einem Abend in Italienisch gebracht und an einem Abend in Deutsch.
Ach, toll.
Fand ich auch eine gute Idee.
Klasse.
Und da das eine Modellinszenierung von Herrn Herz war, war das kein Problem. Und diese Modellinszenierung hat er überall angebracht. Das hat er zum Beispiel auch in Helsinki. Da existierte diese Inszenierung auch von ihm.
So viel ist die rumgekommen.
Ja, und da habe ich, wo waren wir? Da waren wir in Moskau. Was haben wir da gemacht eigentlich? Weiß ich jetzt nicht mehr. Nee, in Leningrad waren wir. Leningrad, irgendwas gastiert, ich weiß es nicht mehr. Kam ein Anruf aus Helsinki, ob ich nicht einspringen kann als Fiordiligi da oben. Und von Leningrad nach Helsinki, und das war noch, war das noch in DDR-Zeiten, oder? Ich glaube, ja. Das war ja ein Problem, da über die Grenze zu kommen. Ja. Ne? Da hat man, glaube ich, ein Botschaftsauto für mich organisiert mit Kostüm. Ich musste ja meine Kostüme mitnehmen im Auto.
Ach so.
Und dann sind wir über die Grenze und ich kam wirklich, und die haben eine halbe Stunde, glaube ich, später dort angefangen, die Vorstellung in Helsinki, ja, kam dort an, Kostüm an, Inszenierung kannte ich ja, ne? Aber die sangen in Finnisch. Ich habe, glaube ich, Deutsch gesungen. Ich weiß es nicht mehr.
Aber es war damals gar nicht so unüblich, ne, dieses Mehrsprachige.
Ist, ja, aber das ist komisch. Ich musste dann immer meinen deutschen Text mir anhören von denken, also jetzt bist du wieder dran.
Ja, man hat ja keine Stichworte. Ne?
Nee, das ist, also das war eine ganz schöne Herausforderung. Da war der Muck noch mit als Inspizient. Ja. Also das war auch ein tolles Erlebnis. Ja. Aber das wollte ich jetzt mal als Beispiel dieser Modellinszenierung.
Ja, spannend.
Gibt es aber jetzt häufiger. Ich glaube, jetzt gibt es Inszenierungen auch von Dresden, die schon irgendwo anders laufen.
Ja, die Co-Produktion.
Ja, sowas Co-Produktion. Das gibt es ja auch. Aber das war direkt eine Modellinszenierung. Ja, also da ja. wusste man genau, der steht
ja. 1:1, ja.
Das ist eigentlich auch lustig. Ach ja, in der Cusi fan tutte. Recitativ. Despina, Despina. Und da müsste sie eigentlich angetrippelt kommen. Ne? Keine Andrea Ile. Und dann unten Cembalo, ich weiß nicht, wer da saß. Ja, wo bleibt sie denn? Immer muss man auf sie warten. Ach, ich werde sie noch entlassen. Und ich habe da einfach weiter gesponnen. Okay. Hab was und er hat unten irgendwas mitgespielt. Und dann hörte ich sie aber trippeln.
Da war sie schon aber entlassen von Ihnen als Fidelity.
Aber jedenfalls, das war aber gut das gemacht. Ist schön, also, ja. Es war natürlich Gott sei Dank ein Recitativ. Ne? Bei einer Arie wäre das nicht so
fataler,
gut gegangen.
Ja. Ja, ja.
Aber jedenfalls hat er unten am Cembalo auch sehr gut reagiert und ja. hat da mitgemacht. Und das,
ach,
das
ist herrlich.
Das ist eine Erinnerung an Andrea, ja.
Schön. Und das Publikum hatte sicherlich auch seinen Spaß damit.
Ich glaube, aber die haben das nicht gemerkt.
Und manche sicherlich nicht mal gemerkt, ja. Nee, aber schön. Nicht gemerkt.
Improvisieren muss man da manchmal ein bisschen.
Mit welchen Kollegen haben Sie besonders gern auf der Bühne gestanden? Wer waren so feste Partner, wo Sie wussten, ach, wenn der auf dem Plan steht, da freue ich mich drauf. Das kann nur gut werden. Oder Partnerinnen.
Ach ja, unsere Kollegen eigentlich ja. Oder wenn manchmal wirklich tolle Sänger kamen, Rosenkavalier, da hatte ich ja tolle Octaviane.
Die Fassbänder hatten Sie auch mal,
die Fassbänder und auch die eine aus Hamburg, so eine. Da dachte ich mir, Mensch, ja, wenn das jetzt mein Partner, also als Octavian, die würde ich sofort nehmen. Die war so hübsch.
Ja.
Eine Hamburger Sängerin war das. Ja. Also das passiert auch schon mal, dass man einen Partner hat, wo man wirklich emotional auch was...
Ja, wo eine Verbindung entsteht.
Was, denn das ist ja nicht oft. Oder sollte auch nicht unbedingt immer sein. Ne?
Ja. Aber es hilft natürlich, wenn es eine Verbindung gibt.
Ja, es gab auch in Fledermaus einen, dann... Pole Kaczykowski hieß der. Das war auch ein toller Partner. Das sind so, wo dann noch ein bisschen mehr als das Normale zustande kommt. Ne?
Wo man richtig genießen kann.
Ja,
ne?
War, muss ja nicht sein oder so, aber das ist einfach dann ein...
Auf der Bühne genießt man es dann.
Ja, das ist dann schön. Dann.
Ja. Wo es einfach selbstverständlich auch wird. Ja. Ne? Wo man nicht mehr produzieren muss, sondern...
steht von alleine, ja.
Ja,
und das ist auch zum Beispiel ein Erlebnis, wenn ich jetzt an Lohengrin denke.
Mhm.
Da hatten wir mal auch einen Gast, ein berühmter Sänger, der hat den Lohengrin auch in Bayreuth gesungen. Und da hat der Albrecht, glaube ich, dirigiert. Ohne Probe. Wir hatten nicht mal mit dem Lohengrin eine Probe. Und es funktionierte alles von Haus aus. Mhm. Es war einfach...
organisch.
Und dann... der Dirigent machte mit und war, also es war, das sind so Sternstunden, woran ich mich auch gerne erinnere. Ja.
Aber damit haben Sie wieder schon ein schönes Stichwort gegeben mit der Elsa, nämlich Richard Wagner. Das war nämlich so im letzten Drittel ihrer Bühnenlaufbahn ein ziemlich wichtiger Komponist für sie. Eben die lyrischen Frauenpartien Elsa, Eva, Elisabeth, genau, die drei E's. Wie haben Sie diese Facharbeiterung erlebt nach diesen ganzen Mozart-Operettenausflügen?
Eigentlich war das, die Elsa ist für mich eigentlich auch eine lyrische Rolle, die
man könnte auch, fast von Mozart sein, kann, ne?
Wollte ich gerade sagen, also die könnte man auch als sehr gute Mozart-Sängerin auch durchaus machen.
Ja.
Elsa. Elisabeth, ja, auch, ja, eigentlich alles.
Also es fühlte sich gar nicht so fremd für sie an, es war jetzt nicht so, der nächste große Schritt.
Nein. Ja. Sie waren ja auch in der Tessitura nicht so unterschiedlich, nur eben in anderen Bögen. Und von der Musikbegleitung natürlich.
Ja, ein bisschen größer, ja.
Was ich eigentlich dann auch nicht ganz so, ich will nicht sagen gern gemacht habe, aber schwierig war, das Evchen.
Mhm.
Weil
so eine Stichwortrolle, ne?
Nicht mal das, aber in dem Terzett? Nee, Quartett.
Quartett, ja.
Selig wie die Sonne.
Ja.
Und da muss das Evchen anfangen mit einem langen Bogen, so wie... Da denke ich immer ans Brahms Requiem.
Oh ja.
Ihr habt nun Traurigkeit. Also das ist so ungefähr. Und Evchen muss das anführen und immer oben. Und das war immer eine ganz schöne Herausforderung. Ja. Aber selbst in Berlin haben sie mich genommen. Also mach's nicht ganz so schlecht.
Ja, 92 haben sie es dort an der Staatsoper gesungen. Ja. In Dresden auch? Haben sie es gemacht, Evchen?
Nein.
In Dresden nicht?
Nein, das hat so, kann ich ja jetzt erzählen. Ich durfte hier davor vorsingen, als der Wagner herkam.
Mhm, stimmt, da gab es die Wolfgang-Wagner-Inszenierung.
Und meine Obersten hier, ich weiß nicht, wer da Intendant war, vorsingen. Ja, und die Schweinehunde, ich alleine auf der Bühne mit Selig wie die Sonne, allein.
Mhm.
Und da habe ich meine Nerven verloren. Mhm. Und habe wirklich, ich habe das zwar angefangen, aber ich merke, ich halte es nicht durch. Dann habe ich einfach abgebrochen und da war das gestorben für mich hier.
Ah, schade. Ah, so geht's.
Ja, und dann habe ich aber gedacht, na gut, singst du es woanders, wo du es bezahlt kriegst.
Sie haben es in Berlin gesungen und wo noch?
Na, in Leipzig sowieso viel. Und in Leipzig haben wir dann auch unten in Marseille habe ich es gesungen.
Ach so.
Also auf Reisen gemacht dann mit, da habe ich es immer gesungen, ja. Da war ich dann locker oder ich weiß es nicht. Aber hier die Belastung am eigenen Hause vorsingen zu müssen für irgendwas, das war ich sowieso nicht mehr gewohnt.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist so eine, eigentlich ein bisschen, ich sagte mir, die müssen einen doch kennen, was man kann.
Ja.
Und da,
vor allem nach all den Jahren, das war ja auch schon, wo sie hier schon.
Ja, ich habe ja die größten Rollen hier gesungen.
Ja,
ne? Und das fand ich auch dann irgendwie ein bisschen sehr...
Ja, das wird sicher mit reingespielt haben, ja, dass sie sich da nicht wohlgefühlt haben.
Da,
ja.
da, Ja, also das war jedenfalls mein Äfchen-Erlebnis hier an der Semperoper.
Ja,
aber was nicht sein sollte, aber wie gesagt, sturer Blick aufs andere Honorar.
Ja.
Und das, so hat es auch immer geklappt.
Hat sie Gott sei Dank nicht abgehalten, die Rolle zu singen.
Nein, das vielleicht im Gegenteil. Wollte es dem beweisen.
Ja, und dann mit dem Singen nicht genug. Sie sind so eine vielseitige Person. Sie leiten eine Theatergruppe. Sie geben Kabarettabende, unter anderem im Tom-Pauls-Theater.
Ja. Wo haben sie denn das her?
Ja, man findet so vieles. Programme wie Närrische Nachbarin trifft Operndiva.
Ja.
Sie haben sich als Schauspielerin betätigt, hier als Maria Callas in dem Schauspielstück Die Meisterklasse. Ja. Sie geben Gesangsunterricht. Mhm. Also ich sehe, der Ruhestand ist eher ein Unruhestand.
Ja. Ich sage, entweder man ist Sängerin, das ist eine Berufung und da kann man nicht, also ich nicht loslassen. Es gibt ja auch Musiker und Geiger, die haben am letzten Tag ihres Dienstes, legen sie ihr Instrument zu Hause hin und da sagt die Frau, was bringst denn du damit? Ne? Also für die dann Schluss ist.
Ja.
Das ist für mich, dann hat man seinen Beruf nicht geliebt oder nicht
Weil sie haben noch so viel zu sagen. Ne?
Ja,
für mich. Steckt noch alles drin.
Ja. Ich kann noch lange.
Ja, gut so. Machen Sie mal noch.
Ich habe auch viel zu versenden, muss ich schon sagen. Manchmal bin ich dann hier, wir haben ja dann hier öfter auch mal jüngere Sängerinnen und ich weiß nicht, was das war für eine Arie. Da hatte ich mal, war in meiner Garderobe die Sängerin auch, weiß den Namen nicht mehr. Und da hatte ich mal zu ihr gesagt, du pass nur mal auf, wenn du jetzt hier diese Koloraturen singst, gib dir doch mal Schwerpunkte, dass man also nicht, dass das nicht so, so
ohne
sondern
System,
dass man sich Schwerpunkte gibt. Nein, ich mache das anders, ich empfinde das anders.
Ah, ja.
Und da denkt man doch immer, hey, ich will doch dir nichts Böses tun. Ne? Manche, die nehmen dann sowas nicht an. Und ich habe wirklich, als ich noch jünger war und auch noch dann schon älter wurde, alles aufgesaugt, was man mir gesagt hat.
So sollte es doch eigentlich sein, oder?
Ja, so sollte. Ich weiß nicht, ob die jungen Leute anders heute gestrickt sind oder wie auch immer.
Schwer zu sagen,
Genau. Ich habe auch eine andere Schülerin, ich kriege nicht ein, dass sie mal ihre Konsonanten richtig spricht. Weil das ja auch hilft mit dem Sitz, ne?
Ja, natürlich.
Stimmsitz.
Ja.
Also bloß hier tönende Vokale singen, das ist nicht so mein Ding.
Und was ich auch schön finde, Sie sind immer noch eben hier regelmäßig im Haus anzutreffen. Wir haben gerade über eine Kollegin gesprochen, die eben mit dem Renteneintritt einen ganz harten Cut gemacht hat und gesagt hat, sie will nie wieder was mit der Opernwelt zu tun haben. Ja. Das ist bei Ihnen Gott sei Dank nicht so. Also ich weiß noch, ich habe Sie auch in Veranstaltungen, wo ich mitgesungen habe, öfter mal im Publikum erblickt.
Ja, ja.
Oder da huschte dann eben eine elegante Dame an der Seitenbühne lang und jemand sagt, oh, das ist die Kammersängerin Höhne.
Ja.
Und ich finde das ganz schön, dass Sie so aktiv noch irgendwie, also Sie verbindet auch immer noch viel mit dem Haus und Sie wollen auch wissen, was hier noch gespielt wird. Wer spielt.
Ja. Aber deswegen bin ich oft hier sehr traurig, was hier so passiert. Ne? Auch es kennt hier einen keiner mehr. Gut, das ist. Aber letztens bin ich auch, ich gehe ja manchmal auch noch in diese, wie heißt es, Jungensemble, ne? Wenn die ihre
Matinees
machen, gehe ich auch so immer und gehe natürlich an der Seitenbühne. Wer sind sie denn?
Ach, wirklich?
Da denke ich mir immer, ja.
Ja, das ist
aber verletzend, ich sag da nicht, ich bin Kammersängerin so und so. Ich bin hier, das sind so Sachen, wo ich mir denke manchmal, die interessieren sich auch nicht einmal, was hier mal war oder was hier mal passiert ist die ganzen Jahre.
Ich finde das eigentlich fast verpflichtend, wenn man an so einem Haus ist mit so einer Geschichte, dass man mal ein bisschen durchblättert.
Einige bekannte Sänger vielleicht mal
und es
kennen,
muss ich jetzt auch mal hier sagen, es gibt ein tolles Archiv hier vis-à-vis, sind diese ganzen Dokumente zugänglich, die ganzen alten Hefte mit den Ensemble-Leuten, also wer will, kann sich doch schon einlesen.
Aber wer will das heutzutage?
Schade.
Ich weiß es nicht, die haben andere Sorgen vielleicht, kann ja auch sein. Ne?
Aber ich finde das eben auch schade, dass eben eine Größe wie Sie, die hier über 40 Jahre gewirkt hat, dann plötzlich so anonym durchs Haus geht.
Ja, mich kennt keiner mehr. Ich meine, gut, die Sabine
Eschwege. Es gibt immer noch eine Stammbesetzung, aber
also
aber es ist schon schade, oder?
Und dann, warum ich hier immer noch auftauche, ich meckere immer.
Gut so.
Ich sage das auch zu mir, wie heißt unser Rote? Wie heißt er? Das ist ja
Der Geschäftsführer.
Geschäftsführer,
ne?
Die kennen mich natürlich, weil sie immer wissen, also Nadine.
Die stänkert.
Ja, die stänkert, also in Anführungsstrichen kritisiert, die sagt, und Generalprobe. ich gehe dann auch in der Pause. Mhm. Also das sage ich ehrlich, wenn mir was nicht gefällt, gehe ich. Mhm. Das war leider im letzten Jahr sehr oft. Was gibt's noch? Ach ja, dass ich eigentlich in letzter Zeit sehr gern Chansons singe.
Ja.
Weil die haben eigentlich vom Textinhalt viel zu sagen. Sehr viel zu sagen.
Auch gerade diese 20er, 30er Jahre.
Ne? Ja, nee, auch Kurt Weill. Kurt Weill Chansons sind so toll.
Ja.
Oder jetzt habe ich mir Kreislauf vorgenommen.
Ach, herrlich.
Da gibt's ein schönes Lied, was jetzt auch zu mir passt. Ich stehe so gern auf der Bühne und sing Lieder. Nee, ich stehe schon lange auf der Bühne und sing Lieder. Wie eine fröhliche, doch alternde Soubrette. Und diese Lieder hören die Leute immer wieder. Und der Flieder blüht im nächsten Jahr genauso violett. Also so.
Das ist herrlich, ja.
Sowas muss man jetzt singen, ne? Dass man einfach auch über sich selbst mal lachen, nicht lachen kann, aber sich.
Ja. Aber das ist auch so authentisch, wenn da plötzlich so eine Dame wie Sie mit so einer Geschichte im Hintergrund dann sowas singt. Ne? Das nimmt man dann auch ab. Ne?
Ab dann soll man nachglauben. Ich bin zwar fröhlich, aber alternd.
Ne, ich
habe damit aber kein Problem. Ne? Und das macht mir unheimlich Spaß. Ja. Außerdem ist das nicht so hoch.
Ja.
Das liegt ja jetzt alle ein bisschen tiefer. Ne?
Viel Parlando.
Ja, und das ist wieder auch ein Punkt, was nicht jeder kann. Singen und entsprechend übergehen. Also Sprechgesang machen. Ne?
Ja,
das muss man ja bei Chansons öfter so, dass man nicht die ganze Zeit das Ding durchsingt.
Nicht die Melodiestimme immer mitsingt.
Immer, ja, sondern zwischendurch auch mal
was hinrotzt.
Ja, das gehört dazu.
Ne? Dann sitzt sie schon im Kaffeebauer. Wenn du nicht willst, dann sag mir's ins Gesicht. Deswegen wird mir meine Milch nicht sauer. Ich pfeif auf dich, mein Schatz. Na schön, dann nicht. Du brauchst nicht denken, dass ich dich entbehre mit dem Verkehr mit mir. Das ist jetzt aus. Auch ich hab so etwas wie eine Ehre. Lass dich nicht blicken, Schatz. Lass dich nicht blicken, Schatz. Sonst fliegst du raus. Du bist der Erste nicht, der so verschwindet. Das hab ich nicht an dir verdient, mein gutes Kind. Du glaubst doch nicht, dass sich nicht noch ein anderer findet. Es gibt noch welche, die bequemer für mich sind. Ich hab das Grüne an aus Popelin, das Loch drin hast du auch hineingerissen. Du weißt, es reicht mir nur bis zu den Knien. Ich hab auch noch ein angefangenes Kissen. Das solltest du am Heiligabend kriegen. Das ist nun aus und mir rein allein. Es werden öfter andere darauf liegen. Denn was vorbei ist, Schatz, denn was vorbei ist, Schatz, das ist vorbei. Der Erste nicht, der so verschwindet, das hab ich nicht an dir verdient, mein gutes Kind. Du glaubst doch nicht, dass sich nicht noch ein anderer findet. Es gibt noch welche, die bequemer für mich sind. Ich bin nicht stolz, auch wär das nicht am Platze. Wenn du was übrig hast, dann schick mir's schnell. Mir gegenüber feigst ein Herr mit Glatze. Das ist der Chef von Taschenbergs Hotel. Der hat Moneten, so ein alter Schema. Behalt dein Geld und schlaf allein, mein Sohn. Auch du bist einer von die feinen Herren. Der Alte kommt, er nimmt mich zu sich mit. Rutsch mir den Buckel runter und hab mich gern. Von ganzem Herzen, deine Erna Schmidt.
Für so einen Mist bin ich zu
achten. Das ist doch kein Mist, ich liebe das. Ja, und ich finde das so schön.
Ich finde das auch herrlich.
Ja, und es ist so authentisch.
Sollte man auch ernst nehmen.
Unbedingt. Ne? Es ist hohe Kunst.
Ja, ja. Deswegen habe ich auch immer sehr gern Operette gesungen.
Ja.
Charles Fürstin oder Rosalinde oder sowas.
Ne? War für Sie keine zweite Geige.
Ich war froh, wenn ich sowas in ein Angebot bekommen habe.
Ja, herrlich. Wurden denn all Ihre Rollenwünsche erfüllt? Oder gibt es noch was fehlt?
Gerade, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Das haben wir gestern anderthalb Stunde lang probiert. Salome, ich habe deinen Mund geküsst, Johanan. Ich habe ihn geküsst, deinen Mund. Es war ein bitterer Geschmack auf deinen Lippen. Hat es nach Blut geschmeckt? Nein, es schmeckte vielleicht nach Liebe. Allein was tut's? Ich habe deinen Mund geküsst. Das haben wir gestern 100-mal probiert.
Oh Herr, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Die hätten Sie noch gern mitgenommen, die Salome.
Ja, die muss tanzen, die muss spielen, die muss singen. Und da ich ja Tanz, Ballett gemacht habe, und ist eine irrsinnige Rolle.
Ja, Wahnsinn. Ne?
Und ich weiß nicht, ob Sie die Inszenierung gesehen haben, die letzte aus Salzburg, die hatte mir ganz toll gefallen. Das war eine ganz tolle.
Mit der Asmi Gregorian, sensationell.
Ja, das war, fand ich unwahrscheinlich. Zwar hat sie nicht getanzt, aber ja.
Nee. Das war so auf einer anderen Sphäre auch. Ne?
Das
war, aber gab es da, war die mal im Gespräch?
Nee, gar nicht. Ich glaube, das hätte mir auch niemand zugetraut.
Ja.
Das war aber ja nun wirklich eine.
Ist saftig.
Pensionierte Rolle, ja.
Aber es gab schon andere, die das nach auch Elsa haben, und Elisabeth gesungen haben.
Ja.
Ne?
Ja, was ich in der Richtung auch mal gemacht habe, kennen Sie Puccini, der Mantel?
Mhm. Wie heißt die?
Georgette, genau. Ja. Das hat mir auch viel Spaß gemacht.
Mhm.
Das war noch eine Inszenierung von der Militz.
Mhm.
Die war eigentlich auch sehr gut. Da habe ich damals, das war ja dieses Trio.
Trittico.
Trittico. Im Giannis Gigi habe ich die Lauretta gesungen. In Schwester Angelika, weiß nicht, eine von den Nonnen. Die Hauptrolle hatte damals die Ute Selbig gesungen. Und dann späterhin habe ich dann die Georgette übernommen.
Ja, ja.
Das sind so die Rollen, die mich dann interessiert haben.
Ja, ja.
Naja.
Dann habe ich noch eine letzte, ganz hypothetische Frage. Die frage ich immer an die ehemaligen Sänger.
Mhm.
Eben stellen Sie sich vor, Sie gehen heute Nacht ins Bett, wachen morgen früh auf und sind für einen Tag wieder im Vollbesitz Ihrer stimmlichen Kräfte, so wie es war zu Ihrer Glanzzeit. Mit welcher Partie würden Sie am Abend wieder die Bühne betreten wollen?
Die Traviata.
Ja, die haben Sie geliebt.
Oh ja.
Ja.
Das war auch eine interessante Inszenierung von der Militz.
Ja.
Und die forderte ja eigentlich Koloraturen und alles und Emotionen. Also das war schon eine tolle Rolle.
Das kam jetzt so selbstsicher, ja, das glaube ich Ihnen aufs Wort.
Ja,
ist schon.
Da hat man zwar sehr, sehr gute Vorbilder. Und ich habe mir damals angehört, die Iliana Kotrubasch. Das war mein
Ideal.
Ideal damals so. Ich weiß noch, am Schluss musste ich immer so fallen, als ich dann tot war, dass ein Arm in Orchester gehabt ging. Ja. Und der Vorhang ging dann so hier über
meinen.
Der ging dann.
Ja, der Arm sollte zu sehen sein.
Also ja, aber das hat mir Spaß gemacht. Nee, Spaß in dem Sinn.
Aber naja, aber es war
einfach toll.
Tolle Arbeit.
Es war wirklich toll. Und das Publikum hat immer gejubelt. Aber auch die Tatjana, das ist eine zweite Rolle, die ich eigentlich auch sehr gemocht habe. Vor allen Dingen auch wieder in der Inszenierung vom Kupfer.
Dieser poetischen, ne?
Das war eine tolle Inszenierung.
Mhm.
Naja, vorbei ist vorbei.
Frau Höhne, ich danke Ihnen so sehr für dieses spannende Gespräch, diese ganz tollen Einblicke in Ihre Karriere mit allem, was dazugehört. Ich bin überglücklich.
Ja, danke.
Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war viel Zeit, aber es hat sich gelohnt.
Ich habe im Moment nichts Besseres.
Das freut mich.
Vielleicht
sehr.
Kommt das noch.
Ich wünsche es Ihnen sehr, ja. Weil ich merke, da ist noch ganz viel Theaterblut drin.
Ist noch Reste. Gott sei Dank. Resteverwertung. Ja.
Gut, alles danke. Gute für Sie und herzlichen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank.